Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Blechvirtuosen. Mein Name ist Neda.
Und mein Name ist Matthias.
Bin ich vielleicht übertrieben freundlich?
Ja, Take Nummer 2. Wir mussten schon wieder mal unseren Podcast neu aufnehmen.
Also.
Ja.
Der erste Podcast war nur ein Gebrülle, sage ich euch.
Nee, nicht Gebrülle. Wir haben uns einfach mal auf unserer besten Seite gezeigt, so wie wir einfach sind.
Wir haben uns nur angekeift.
Wir haben uns nicht angekeift. Das, was wir jetzt gerade machen. Ja.
Ey, wirklich, ich drehe mit dir durch. Ich sage dir. Weißt du?
Ja. Auch dir ein herzliches Willkommen zurück. Wir hatten jetzt 2 Wochen keinen Podcast, weil der arme Matthias krank war, ja? Den hat es einfach mal 1,5 Wochen umgerafft, weggerafft.
Das hat sich ja schon beim letzten Podcast angekündigt.
Genau, und danach hat es mich halt auch wirklich, hat es mir die Beine weggezogen. 4 Tage lang nur bettlägerig, nicht essen, nicht trinken und ja, so wenig Kraft gehabt, dass ich gesagt habe, ich mache halt nicht nur ein paar Tage, sondern halt mal 1,5 Wochen, gönne mir mal Ruhe, guck, dass ich mich auch mal wieder auskuriere, dass ich dann mit voller Kraft wieder angreife. Aktuell würde ich sagen, mein Akkustand ist so bei 80-85%, ist noch nicht zu 100% wieder ganz fit.
Nee, was fehlt denn noch für 100%?
Na, ich habe noch ein bisschen Halskratzen und ein bisschen Nase, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der trockenen Heizungsluft hier geschuldet, aber ansonsten vom Elan, von meiner Wucht her bin ich wieder mit vollen Zügen zurück.
Nervtötend.
Ja, siehst du? Ich habe es geschafft, in 2 Tagen sie schon wieder so auf die Palme zu bringen.
Stimmt, du bist erst seit 2 Tagen da.
Ja, fühlt sich an wie 3 Wochen.
Wirklich? Oh Mann, ey, ich sag's euch. Also ich meine, auf der anderen Seite wirklich schade, dass wir keinen Podcast aufnehmen konnten die letzten 2 Wochen. Und ich wurde auch echt oft gefragt, wann nehmt ihr denn wieder einen Podcast auf? Wann nehmt ihr wieder? Und dann musste ich immer wieder vertrösten und sagen, dass du leider krank bist. Und ich hatte schon überlegt, ob ich einfach selber eine Stunde rede.
Aber dir will keiner alleine zuhören. Die brauchen diese Dynamik zwischen uns beiden. Wieso? Deine Stimme alleine ist so langweilig und monoton.
Neda-Time.
Ja, Gottes Willen.
Weißt du, eine Stunde mein Gelaber. Das ist doch auch super spannend und interessant und unterhaltsam.
Dann verlieren wir aber etliche.
Dann kommen diese ganzen Persönlichkeiten, weißt du? Dann redet die eine Persönlichkeit mit der anderen Persönlichkeit und die haben dann einen Dialog miteinander. So ein Theaterstück wollte ich hier aufführen.
Also das tägliche Theaterstück, was ich hier jeden Tag erlebe.
Also ich kann euch sagen, also ich meine, ich arbeite ja sehr gerne mit Matthias zusammen, aber die Zeit ohne ihn war auch ein bisschen Wellness für mich, muss ich sagen. Verstehst du?
Würdet ihr jetzt ein Trennungsgespräch?
Nee, aber es war, also ich meine, so, ich war so ein bisschen, nee, ich war gar nicht entspannter, weil wir hatten so viele Themen gehabt, so viel entspannter kann ich gar nicht gewesen sein. Aber du bringst mich natürlich auf eine andere Art und Weise auf die Palme. Verstehst?
Nee.
Verstehe ich nicht.
Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin so lieb und so nett und ja, immer mitfühlend. Und
hast du dich schon gefreut, mir wieder auf die Nerven zu gehen?
Natürlich.
War das so mit dem, ja?
Ja,
ja, ja. Auf jeden Fall. Schön. Schön.
Richtig rumpöbeln hier.
Ja, deswegen müssten wir jetzt, also wir wollten eigentlich gar keinen Podcast jetzt mehr aufnehmen, aber wir haben uns jetzt nochmal eine Chance gegeben, einen zweiten Take zu machen und den machen wir jetzt auch.
Genau, weil das kleine bockige Kind hier wieder rum ist.
Nee. Die Geschichte ist etwas länger, aber dafür haben wir leider nicht die Zeit. Lass uns doch lieber mal ein bisschen unterhalten, was ich so ohne dich erlebt habe die letzten 2 Wochen.
Gut, dann stellt euch jetzt bitte auf einen 10-minütigen Monolog von Neda ein. Viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen.
Soll ich die verschiedenen Persönlichkeiten
ja, bitte,
mit einbauen?
Auf jeden Fall.
Ja, alles klar.
Let's go. 10 Minuten, die Zeit läuft.
Nee, ich werde es nicht so lange machen. Ich werde einfach so ein paar Highlights erzählen. Und zwar, Matze, erzähl du doch, was ich erlebt habe letzte Woche.
Weiß ich doch nicht, was du erlebt hast.
Ja. Ich habe dich ja nicht irgendwie geupdatet oder sowas, ne?
Ich war krank, ich konnte ja nicht reden.
Ja, deswegen hatte ich dir ja geschrieben gehabt, verstehst du? Sprachnachrichten aufgenommen, Monologe erzählt, damit du weißt, was Sache ist, damit du da nicht wieder zurückkommst und denkst, hey, das ist eine ganz andere Welt hier.
Stimmt, was hast du wieder alles angestellt, weil ich wieder gerade ziehen muss,
ja?
Ja,
genau.
Na komm, erzähl, was hast du denn die letzten 14
okay.
Tage erlebt?
Also es gab ja 2 Veranstaltungen tatsächlich, die anstanden, vom BVMW, vom Verband der mittelständischen
Wirtschaft,
genau. Ich weiß nicht immer, warum mir nicht einfällt, was da hinter den einzelnen Begriffen, Wörtern steckt, aber ist auf jeden Fall was mit Mittelstand. Verband und Mittelstand, weißt du, und Wirtschaft dazu, da sind wir Mitglied. Und wir hatten die Ehre und die Möglichkeit, ein Basketballspiel zu sehen. Und zwar Alba Berlin gegen
Roter Stern Belgrad.
Belgrad, genau. Und das war aber nicht der Hauptgrund gewesen, sondern es war wieder eine Netzwerkveranstaltung mit der Möglichkeit, hinter den Kulissen der Uber Arena, also mittlerweile Uber Arena, uns anzuschauen. mit den entsprechenden Vertretern. Und das war wirklich super, super spannend. Ich muss tatsächlich sagen, das war jetzt, sage ich mal, nicht so eine typische Netzwerkveranstaltung, wie wir es sonst kennen, wo man ja große Möglichkeiten hat, einen Austausch zu gehen. Der ein oder andere hatte auch Frau, Partner oder auch die Kinder mit dabei. Und von daher war es aber trotzdem einfach durch den Verband eine mega, mega Möglichkeit, die Uber-Arena kennenzulernen und einfach wirklich so ein Spiel mal genießen zu dürfen. Und ich muss dir sagen, Matthias, die Basketballmannschaft der gegnerischen Mannschaft.
Die Fanbase.
Die Fanbase, genau, von Belgrad, die war der Oberhammer.
Ja, ich habe es im Nachtrag auf Instagram gesehen, den Support, den sie da gegeben haben, mehrere tausend Zuschauer. Aus Belgrad, habe mir dann auch ein paar Tage später das Belgrader Stadtderby angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da in die Halle reinpassen, 15, 20.000 ja. In Belgrad. Und was da für eine Stimmung ist, es ist bombastisch. Also das habe ich selbst im Fußball erlebt, man nicht nur selten. Da gibt es ja auch viele, viele gute Fanbases, die Richtung Stimmung und Richtung Action machen. Aber was da in Belgrad beim Basketball los ist, sucht seinesgleichen teilweise.
Und dann hast du dagegen, also nichts gegen uns Berliner, aber dann hast du so die deutsche Fanbase gesehen. Da war auch Stimmung, aber die haben Belgrad mit Leib und Seele haben die diese Mannschaft da angefeuert. Und auch die Basketballspieler, wie die mit den Fans zusammen, das war so wie verschmolzen. Das war so diese Beziehung hast du richtig gespürt. Ja. Und das Gegröle war so laut gewesen, dass dann irgendwann die Polizei gekommen ist und die standen da richtig mit voller Montur vor der kompletten Fanbase, haben sich dann immer auch wieder ausgetauscht und ich glaube, die hatten wirklich das, wollten einfach da.
Es gab letztes Jahr gab es auch mit griechischen Fans heftigste Auseinandersetzungen. Ah, okay. Hier in Berlin, da haben sie sich auch auf S-Bahnhöfen getroffen und sind auf die Schienen rauf und so, da gab es richtig heftige Massenschlägereien. Also gerade auch die Basketballfans, die sind gar nicht so friedlich, wie man mal denkt. Normalerweise ist Basketball ja ein relativ friedlicher Sport, aber gerade so, wenn Roter Stern Belgrad oder Partizan kommt oder auch die griechischen Mannschaften kommen, dann ist da richtig Pfeffer, also ist richtig Feuer drin. Also okay. Man glaubt das kaum, aber ich habe das im letzten Jahr auch erlebt, wie die da über die Straßen gerannt sind, weil ich durch Zufall mit dem Auto gerade in der Nähe war und da gab es richtig heftige Massenschläge.
Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, dann war das wahrscheinlich der Grund, warum die Polizei dort
Die Belgrader Fans sind schon sehr speziell.
Ja. Zum Schluss haben sie ja auch gewonnen. Und dann haben sie irgendwie eine Hymne mit auf Wiedersehen.
Also, ja, weil Alba ist, glaube ich, als Tabellenletzter sind die raus in der Euroleague. Also, ja, suchen die noch nach ihrer Form, die letzten beiden Jahre suchen die noch nach ihrer Form, ja.
Okay. Aber ansonsten auch echt, auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, nicht so ein typischer Business-Termin, den wir sonst haben. Was wiederum die zweite Veranstaltung mit sich gebracht hat, und zwar hatten wir auch hier wieder vom BVMW die Möglichkeit, bei einem Strategie-Workshop mitwirken oder mitmachen zu dürfen. Und da bin ich auch ziemlich stolz darauf, dass wir als Unternehmen daran beteiligt sein durften, weil es gab super viele Anfragen für diesen Workshop und insgesamt 3 Unternehmer wurden ausgewählt, unter anderem wir. Und da ging es nochmal um das ganze Thema Strategie. Wir haben im Vorfeld, einen Analysebogen bekommen in Form von einer SWOT-Analyse. Ich glaube, SWOT-Analyse sagt den meisten was. Da geht es halt um Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und diese 4 Bereiche waren einfach nochmal untergliedert in Oberthemen mit dem Business, Nachhaltigkeit, der Marke und so weiter und so fort und der Organisation. Und bei diesem Workshop gab es dann verschiedene Stationen, wo man sich halt brandaktuelle Themen anschauen konnte und dann eben die Fragestellung, welche Stärke sehen wir da für unser Unternehmen, welche Schwäche, welche Risiken, welche Chancen sind damit dabei. Und unter anderem gab es eine Station, was mich sehr positiv gestimmt hat, dass wir extrem gut aufgestellt sind, was das ganze Thema Nachhaltigkeit betrifft. Also da hat man schon mal gemerkt, trotz unserer, sage ich mal, Größe, sind wir schon sehr, sehr, sehr weit als mittelständischer Betrieb.
Genau, da hat unsere alte Geschäftsführung, also die hier auch in der 2000er Jahren die Geschäfte geleitet hat, hat da schon sehr viel Wert drauf gelegt und hat die ersten Stein ins Rollen gebracht, 2007, 2008, in dem die ersten Photovoltaikanlagen aufgebaut worden sind, eine Wärmerückgewinnung beim Bau einer neuen Halle gleich mit berücksichtigt worden sind und etliche Sachen, ein Regenauffangteich, wo dann auch Fische drin sind, die Waldstücke, die wir haben, so aufgeforstet, dass da halt auch Tiere wie Füchse, Hasen und sonstiges halt auch was finden. und dann auch gleich gesagt hat, okay, wir gehen dann auch gleich auf die ganzen Normen, also nicht nur Management, also nicht nur Qualitätsnormen, sondern halt auch Energie und Umwelt. Und der hat da sehr großen Wert drauf gelegt, weil ihm das sehr wichtig war, dieses Thema. Und deswegen sind wir schon seit Jahren dabei. Und ich glaube, deswegen, und weil wir uns da auch immer kontinuierlich besser entwickeln müssen, weil das setzt ja auch die Norm voraus, sind wir halt schon vergleichsweise zu anderen Firmen sehr gut aufgestellt in dieser Thematik.
Ja.
Nachteil ist, wir haben das alle schon, alles, was die heute machen, die Firmen, die alle heute was machen, die werden alle ausgezeichnet und wir, die das vor 10 Jahren schon gemacht haben, die der Zeit voraus waren, für uns ist das nichts Besonderes mehr. Wir haben können nicht neu, also wir können nicht mehr richtig große innovative Sachen aufweisen, wie eine neue Photovoltaikanlage etc. etc. Und deswegen stehen wir meistens hinten an und müssen da an der Stelle anders punkten, zum Beispiel über die Langfristigkeit, die wir schon an den Tag legen mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen.
Genau, also da tun wir definitiv schon extrem viel, was ja auch was aber angestoßen wurde, ist dieses Thema, es wird ja irgendwann zur Pflicht sein, diese Berichterstattung.
Na, für Konzerne ist es jetzt seit 2025 und für die kleineren Betriebe wie wir berät man, ob es ab 30 oder 35 zur Pflicht.
Genau, dass man sich damit schon, sage ich mal, jetzt schon auseinandersetzt und vielleicht da proaktiv nochmal rangeht, um da, sage ich mal, in der Hinsicht nochmal Transparenz zu schaffen. Wir machen ja EcoVadis unter anderem. Da sind ja viele Aspekte auch von dem Bericht mit dabei. Und wir haben ja auch einen sehr engagierten Mitarbeiter bei uns im Haus, der das Ganze hier auch mit aufgebaut hat. Auch gerade ganz viele Nachhaltigkeitsthemen, der das sowohl verkörpert, als dass er das halt auch hier bei uns aktiv im Betrieb auch umsetzt. Da haben wir, sage ich mal, in die Stelle ja auch mit investiert. Und das wäre, sage ich mal, noch das, was wir, sage ich mal, anstoßen könnten mit dem Bericht.
Und dann den Nachhaltigkeitsbericht, klar, der dann mit in den Jahresabschluss einfließt. Aber auch, wir wollten auch die GWÖ machen, also die Gemeinwohlbilanzierung.
Genau.
Das ist auch nochmal ein freiwilliger Bericht, der nochmal auf ganz andere Aspekte drauf guckt, der vor allem auch das ganze Sozioökonomische mit in den Vordergrund rückt. Ein Schwesterbetrieb von uns hat das schon gemacht. Ein Unternehmen, das hier nur 3 Häuser weiter sitzt, hat diesen Bericht auch schon gemacht. Die sind ähnlich aufgestellt wie wir. Da kann man mal in den Austausch gehen, aber auch da haben wir uns vorgenommen, noch weiter, also uns weiterzuentwickeln und da halt auch wieder mit Pionierarbeit voranzugehen. Ja.
Genau. Ohne jetzt, sage ich mal, tiefer da weiter einsteigen zu wollen, wie gesagt, wir sind da gut aufgestellt. Das Einzige, was ich interessant fand, war, dass zum Beispiel gesagt wurde, dass durch die Präsidentschaftswahl, durch Trump, der, sage ich mal, jetzt nicht so pro Nachhaltigkeit vorangeht und viele Dinge auch bei sich im Land abschaffen möchte, dass sich viele Unternehmer wohl auch die Frage stellen, macht das überhaupt alles noch Sinn, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben?
Und die Frage würde ich ganz gerne mal kritisch beäugen, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil alleine durch die EU-Normen, die wir haben, können wir uns gar nicht die Frage erlauben, weil wir einfach, weil wir gesetzlich dazu einfach verpflichtet sind. Du hast es ja gerade gesagt, seit 25 müssen es die großen Konzerne machen, ab 30, 35 dann gegebenenfalls auch kleine, mittelständige Unternehmen. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Also wie können wir uns die Frage stellen, ob wir da weiter einen Fokus drauf legen oder nicht? Wir müssen den Fokus drauf legen. Und auch die Qualitätsnorm, hat man uns gesagt, wird jetzt mehr das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Auch da werden mehr Tätigkeitsfelder, Nachhaltigkeitsfelder mit aufgenommen in diese ganze Qualifizierung. Von daher, diese Frage, die würde ich ganz gerne mit denen mal diskutieren, weil ich mir die ja nicht vorstellen kann. Amerikanische Unternehmen, okay, sage ich sofort ja, die stellen sich die Frage. Aber wie sollen wir das als Europäer machen bei den ganzen Vorschriften und Gesetzen, die wir hier haben?
Aber jetzt mal abgesehen davon, ob bestimmte Sachen abgeschafft werden oder eben nicht, letztlich hat das auch was mit deinem Mindset zu tun und ob du, sage ich mal, langfristig einfach auch in die Zukunft guckst und dich dann nicht von irritieren oder ablenken lässt, dass da, sage ich mal, jetzt in der aktuellen Legislaturperiode der Präsident dann sagt, ja, alles, was mit Nachhaltigkeit ist, wird abgeschafft, sondern dass du für dich selber in deinem Unternehmen entscheidest, wie möchtest du dich langfristig einfach aufstellen.
Vor allem nach den 4 Jahren kommt ein Neuer, der vielleicht 8 Jahre an der Macht bleibt, der sagt, Nachhaltigkeit ist alle, dann hast du das abgeschafft und dann sind alle anderen an die vorbeigezogen, die sich dem Thema weiter gewidmet haben. Also diese Fragestellung ist sehr kontrovers, die kann man sehr kontrovers diskutieren. Ich glaube, wir bleiben bei unserem Ansatz, wir werden weiter auf Nachhaltigkeit setzen, wir werden uns weiter mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen und das auch vorantreiben, weil wir das auch als Chance sehen, auch als USP sehen, weil gerade unsere Großkunden das auch immer mehr voraussetzen, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen oder uns halt auch danach qualifizieren. Haben wir es irgendwann nicht mehr, werden wir nicht mehr als Lieferant gelistet.
Genau. Ja, aber auf jeden Fall spannendes Thema und ein anderes spannendes Feld, also Thema Marketing und Brand, Da ging es auch so darum, wie treten wir, wie ist unser Außenauftritt. Und was man so ein bisschen nochmal als Anregung mitbekommen hat, ist, man weiß ja, wir sind ein alteingesessener Betrieb, genießen vielleicht noch den einen oder anderen Staub nach außen. Wo wir beide, sage ich mal, jetzt etwas frischer sind als unsere Vorgänger und dass man das einfach vielleicht noch mehr noch mehr platziert oder beziehungsweise wie kann man das Ganze noch ein bisschen nach außen mehr repräsentieren, was wir hier eigentlich im Inneren verkörpern?
Ja, darauf hätte ich gerne ein paar Antworten.
Gut, holen wir uns.
Naja, wir haben ein Instagram auf Tritt, da ist immer Optimierungspotenzial. Wir haben einen LinkedIn-Auftritt. Ich glaube, da sind wir relativ gut aufgestellt. Da können wir auch noch mehr rausholen. Und wir haben diesen Podcast, wo wir auch einfach nahe bringen. Und da stellt sich mir halt die Frage, welche Möglichkeiten soll es ringsherum noch geben, um das halt einfach noch weiter darzustellen. Und das sind halt Fragen, auf die ganz gerne Antworten haben.
Genau, und das muss man, und da muss man halt in den Austausch gehen und gucken, was man da machen kann. Das ist ja, sage ich mal, von einer Außenwahrnehmung oder von der Außenwirkung, wenn man eben drauf schaut. Und wenn, sage ich mal, teilweise das noch so verstaubt im Außen wirkt, dann müssen wir halt gucken, was wir uns die Antworten holen, um dann eben daran arbeiten zu können. Nummer 10.
Ja, man merkt, wir sind da unterschiedlicher Ansicht, weil du hast diesen Workshop mitgemacht, du hast total viel Energie mitgenommen, wahrscheinlich auch, weil die Menschen so energetisch waren und dich da halt einfach auch überzeugt haben. Ich bin von den Themen, die du mitgebracht hast, noch nicht so überzeugt. Die haben mich jetzt nicht, berauscht. Ich habe mich tierisch gefreut auf diesen Workshop. Ich habe das auch initiiert, dass wir uns da bewerben und ich wollte den auch unbedingt machen und mir hätte es bestimmt auch Spaß gemacht, aber mir ist da halt einfach zu wenig gekommen. Und da sind mehr Fragen, als dass da Antworten sind. Und ja, halt müssen wir gucken, wie wir damit weiter umgehen. Sind bestimmte Fragestellungen, an denen möchte ich ganz gerne arbeiten, an denen müssen wir arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir da durchaus beide in der Lage sind, das alleine zu bewerkstelligen. Da müssen wir uns beide nochmal tief in die Augen gucken. Wollen wir jemand Neues von außen holen? Wir haben ja nun auch schon mit einigen anderen Unternehmen über Strategie geredet. Und ja, schauen wir mal. Müssen wir beide nochmal ein bisschen in den Boxring steigen und gucken, an welcher Stelle wir wo Zeit und Energie investieren.
Entschuldigung, könntest du mal das Fenster aufmachen? Ich würde den gerne da. Ich habe mit der anderen Neda-Persönlichkeit gesprochen.
Okay.
Ja, die gerade das Fenster aufmachen wollte und dich hier auswerfen wollte.
Ja.
Ja?
Ja.
Kennen Sie die?
Nee.
Die ist super witzig.
Die ist super witzig.
Okay, aber dann lass uns doch mal zu einem Thema kommen, wo wir ja schon länger ein bisschen uns auseinandersetzen. Und da ging es auch in dem Workshop und die Sorge, die wir ja auch so mitbringen, ganze Thema Auslandsgeschäft. Also das ganze Thema Asien. Du wolltest gerade rein? Nee. Was du sagen? Okay. Und zwar geht es ja darum, ich glaube, da sind wir nicht der einzige Betrieb. Einer unserer Konkurrenten sind eben auch Firmenbetriebe im Ausland, unter anderem China und Indien, die natürlich zu ganz anderen Preisen bestimmte Teile anbieten können. Die haben da einfach auch ganz andere Rahmenbedingungen, ob man die für gut heißt oder eben nicht. Da muss jeder selber wissen, wie da sein Wertekompass ist. Aber das Auslandsgeschäft ist da, es ist eine Konkurrenz und eben viele Großkonzerne arbeiten mit ausländischen Betrieben. Und auch bei uns in der Gruppe, in unserer Neugus-Gruppe, ist das mit ein Thema. Und einer der Betriebe beschäftigt sich auch mit dem Thema Auslandsgeschäft, Auslandsproduktion. Und das ist auch etwas, was uns aktuell stark bewegt.
Na, wir haben uns mit der Thematik auch schon mal auseinandergesetzt. Wir haben uns ja auch im Vorfeld vor der Wahl in Amerika damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn Donald Trump wirklich an die Macht kommt. Wie sieht das aus mit Strafzöllen? Wie verhalten sich auch unsere Großkunden, die wir teilweise auch in Amerika haben? Wie wird das Bestellverhalten dann da sein? Werden die mehr im Inland produzieren? Werden die weiter bei uns bestellen? Was ist lukrativer? Wir hatten dann halt auch schon mit einer Firma aufgenommen, die mittelständige Unternehmen aus Deutschland oder Europa betreut, um Auslandsstandorte wie zum Beispiel in Amerika aufzubauen. Und auch da waren wir schon mal im Gespräch und hatten überlegt, macht Sinn oder macht es nicht Sinn? Dann wurden uns halt extrem viele Fragen gestellt, die wir für uns beantworten mussten. Wir sind in den Dialog mit unserem Kunden gegangen und haben dann mit unserem Kunden zusammen festgestellt, dass sich diese Auslandsdependance für uns in Amerika nicht lohnt. Weil am Ende des Tages würden wir da drüben mehr draufzahlen als dass wir Gewinne fahren. Also wenn wir da drüben produzieren würden, würden wir wesentlich teurer produzieren oder kostenintensiver produzieren als hier in Deutschland. Und es macht mehr Sinn, das hier in Deutschland weiter zu produzieren und dann mit den Strafzöllen zu verschiffen. Da haben wir immer noch, sind wir immer noch preiswerter, als wenn wir direkt in Amerika produzieren
würden. Sag das bloß nicht Trump.
Ja, ist mir egal. Aber am Ende des Tages...
I think he don't speak German.
I think he has many Berater, die Deutsch sprechen.
Do you think that he hear Blechvirtuosen?
Ich denke nicht, aber vielleicht ja auch sein Algorithmus oder so.
Ich stelle mir vor, wie Trump zu Hause sitzt und die Blechvirtuosen hört.
Aber Spaß beiseite, also wir haben uns mit dem Thema natürlich auch auseinandergesetzt und bei uns in der Gruppe ist es, wie gesagt, auch so, dass wir uns in der Gruppe auch mit der Thematik auseinandersetzen. Die alten Betriebe sind ein bisschen weiter, haben auch schon mal einen oder anderen Kontakt in die entsprechenden Regionen aufgenommen, haben dort Ansprechpartner gesucht, wurden hier besucht, haben dort Gegenden besucht und haben geguckt, ist das für uns überhaupt lukrativ? Und natürlich gehen wir und auch die anderen Firmen immer wieder mit unseren Kunden ins Gespräch und fragen nach, was braucht ihr eigentlich? Bringt es überhaupt etwas, wenn wir ins Ausland gehen würden?
Ja, aber jetzt, was sagst du denn zu dem ganzen Thema Indien und China?
Ist für mich einfach nur hochgehypt. Ich glaube, dass und dieses Feedback haben wir auch bekommen. China ist auf dem absteigenden Ast. China wird immer teurer, ist teilweise nicht mehr lukrativer als wir. Von der Qualität her kommen sie langsam an den europäischen Standard ran. Die haben wohl auch
teilweise kommen sie zu 100%.
Haben riesen Firmen und haben halt auch ein ganz anderes Kapital dahinter. Teilweise ist es in China so, dass Firmen verstaatlicht sind. Manche sind privat. Deswegen können die staatlichen Firmen auch ganz andere Preise anbieten etc. Das ist dann halt aber auch alles subventioniert. Und ich finde, China ist halt einfach gehypt und Indien ist ein Markt, wenn man sich damit mal intensiver auseinandersetzt, Kinderarbeit, kein Arbeitsschutz, irgendwelche alten abgefuckten Maschinen, die Qualitäten werden sie nicht in den nächsten 10 Jahren hinbekommen, die wir in Europa, China oder Amerika haben oder brauchen, von daher, ja, es sind ernstzunehmende Märkte, die uns Konkurrenz machen können, aber ich finde, dass der Hype, der wird vergehen. Und man sieht, viele Großkonzerne, viele große Firmen setzen wieder mehr auf Regionalität, weil sie hier die Ansprechpartner haben, die kennen die Werte der Ansprechpartner, die können gleich kommunizieren, die wissen, wie sie mit denen kommunizieren können, können dort ein partnerschaftliches Verhältnis aufbauen. Und das geht halt über andere Kulturen nicht, weil man selber nicht weiß, wie die anderen Kulturen ticken. Und nur ein falsches Wort, du bist im Fettnäpfchen drin und hast verkackt.
Ja, aber da, also damit setzen sie sich ja Thema kulturelle Unterschiede, damit setzen sie sich ja schon auch auseinander. Ja, aber Fakt ist, Matthias, dass, sage ich mal, ein Teil von dem, was wir auch fertigen, im Ausland produziert wird.
Aktuell, ja. Wir haben es auch bei anderen Firmen gesehen, die haben das gemacht. 3-4 Jahre sind auf die Nase gefallen und sind zurückgekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hat eine Zeit lang in China versucht, in China zu bestellen. Da sind uns einige Aufträge flöten gegangen. Die sind zurückgekommen und kommen mit voller Macht wieder. Bestellen jetzt auf einmal das Doppelte von dem, was wir vorher haben bei uns. Weil sie gesagt haben, wir sind wesentlich effektiver und besser als die Chinesen.
Ja.
Deswegen ist es für mich an vielen Stellen einfach nur ein Lauffeuer, ein Hype.
Kann man so oder so sehen. Ich finde es ehrlicherweise, ich glaube, das wird mehr. Ich finde es auch krass, wie viele damit sich auseinandersetzen, im Ausland zu produzieren. Wir haben selbst eine Bewerberin bei uns im Hause gehabt, die erzählt hat, dass die komplette Abteilung, in der sie tätig ist, outgesourced wird nach Indien, weil es auch günstiger ist.
Aber da reden wir über eine Dienstleistung, da reden wir über eine Einkaufsabteilung, da reden wir aber nicht irgendwie über eine Produktion.
Ist doch egal, das sind alles Dinge, die in eine Abteilung, die es in Deutschland gab. Und ich finde es halt schade, dass wir müssten eigentlich viel mehr die Wirtschaft hier in Deutschland stärken, statt so viele Sachen eben ans Ausland zu geben.
Ja, aber du weißt ja auch nicht, die werden jetzt ausprobieren mit dem Einkauf im Ausland. Es kann aber auch sein, dass die in 2 Jahren merken, dass das halt einfach nur schwachsinnig war und wieder zurückkommen. Das wissen wir doch jetzt auch noch nicht. Das sind Sachen, die werden ausprobiert. Man merkt, auch hier sind wir wieder unterschiedlicher Ansicht.
Ja, aber meinem Statement zu sagen, ich verstehe nicht, es ist ja eigentlich nur Geld getrieben, ins Ausland zu gehen, um da günstiger zu produzieren. Ob es dann irgendwie Kinderarbeit ist, ob die Leute, keine Ahnung, 100 Stunden in der Woche arbeiten, das ist alles total egal. Das ist total egal. Und wir reden hier über Nachhaltigkeit, was für mich nicht nur was mit der Umwelt oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern dass auch nachhaltig Thema Werte, Menschenwürde und so weiter und so fort, dass das gehört für mich genauso dazu.
Aber es liegt ja an uns Endverbrauchern, weil ich meine, wie viele Leute kaufen bei Temu, Shein oder TK Maxx oder so ein? Da kommt auch die ganze Kinderarbeit her. Und wenn wir dort aufhören einzukaufen, gibt es diese Firmen halt einfach nicht mehr. Und wenn wir bereit sind, für ein T-Shirt anstatt nur 2 Euro auch mal 60 Euro auszugeben, jetzt mal ganz übertrieben, beispielsweise dargestellt, den eigentlichen Wert zu bezahlen, was das eigentlich braucht, wenn es hier in Deutschland produziert wird, wie zum Beispiel bei der Firma Trigema. Die Klamotten sind nicht billig, aber die haben den Wert, den es braucht, damit das Unternehmen hier funktioniert. Und die leben, die überleben, die produzieren ausschließlich in Deutschland. Und wenn wir mehr bereit dazu wären, diese Preise zu zahlen, dann hätten wir auch nicht diese Herausforderungen oder auch diese Themen, dass wir halt überall immer günstig, billig, billig, billig anbieten müssen. Und würden dann halt auch die deutsche Wirtschaft wieder stärken. Und dann könnte man die europäische, deutsche Wirtschaft stärken und wir hätten auch wieder die Möglichkeit, die entsprechenden Löhne zu zahlen. Weil wir müssen natürlich, sind natürlich auch getrieben, die Preise nach unten zu bringen und müssen auch gucken, wie wir die Gelder herbekommen, um die entsprechenden Löhne zu zahlen, dass unsere Mitarbeiter sich ihr Leben finanzieren und leisten können. Und das ist nicht einfach.
Nee, vor allem der Spagat ist nicht einfach. Auf der einen Seite gehen die Kunden teilweise ins Ausland, weil die Preise hier teilweise zu teuer sind. Du musst dann natürlich, wir gucken intern, wie können wir die Prozesse optimieren, Automatisierung und so weiter und so fort, müssen auch dementsprechend Preise anbieten können, um wettbewerbsfähig zu sein. Und auf der anderen Seite hast du aber deine Mitarbeiter, die natürlich nach immer mehr Geld verlangen. Das ist einfach Fakt.
Ja, weil das Leben auch immer teurer wird, muss man ja fairerweise dazu sagen.
Ja, weil das Leben auch teurer wird, das ist auch klar. Manche Menschen sich natürlich auch einen Standard geschaffen haben und so weiter und so fort. Aber dass diesen Spagat auch für uns in der Führung zu finden, ist nicht einfach. Wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, ihr müsst mir mehr Geld geben, dann ist das aus seiner Sicht total berechtigt. Er braucht mehr Geld, sage ich jetzt mal, in seiner Welt. Aber wir müssen so viele Aspekte dabei berücksichtigen, dass es gar nicht so einfach ist, so auch solche Entscheidungen zu treffen. Und wir haben in den letzten 4 Jahren jedes Jahr eine Lohnerhöhung gegeben. Also, aber ja, ist schwierig. Ist, wie du gesagt hast, ist auch eine Diskussionsgrundlage auch bei uns. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir sind da aber wachsam und sollten auch wachsam sein und einfach gucken, was es da für uns auch für Möglichkeiten gibt und gucken, wie sich das entwickelt.
Genau, uns aber auch nicht einfach nur treiben lassen von irgendwelchen Aussagen, ja, wir gehen jetzt ins Ausland, die sind viel günstiger wie wir, sondern wir arbeiten an uns, gucken auf uns, arbeiten kontinuierlich an unseren Prozessen, an unserer Qualität, an unserem Mindset und damit kommen wir auch voran. Natürlich müssen wir rechts und links gucken, aber wenn wir kontinuierlich an uns arbeiten und auf uns gucken und nicht ständig auf alle anderen gucken, glaube ich, dass wir einen guten Weg einschlagen werden, um auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre als Firma Rexroth überleben zu können.
Und weißt du, Matthias, wir haben es in unserer Ausbildung im Business Coach gelernt. Da ging es ja auch um den eigenen Kompass und die eigenen Werte, die man mitbringt. Und ich kann es nicht vertreten, wenn, keine Ahnung, da Mitarbeiter sich teilweise totarbeiten und für einen Hungerlohn arbeiten und irgendwelche Teile produzieren, Kinderarbeit oder sonstiges. Das muss auch jeder selber dann für sich entscheiden, ob das in seinen Kompass mit reinpasst.
Ja, und deswegen kann ich es nur nochmal wiederholen. Wir gucken auf uns, wir arbeiten an uns und wir schaffen den Mehrwert durch die Art, wie wir sind. Und hoffen, dass unsere Kunden das zu schätzen wissen und uns über Jahre die Treue halten werden. Oder wenn wir neue Kunden finden, dass wir mit unseren Werten begeistern und sie genau deswegen zu uns kommen.
Mensch, Matthias, das hast du aber sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch der perfekte Abschlusssatz, den wir jetzt zu dem Podcast heute ziehen können. Wir haben zwar noch ein zweites Thema mitgebracht, aber ich würde sagen, dann nehmen wir das doch für unseren Videopodcast.
Genau, weil wir haben die Möglichkeit ab nächste Woche bei dem lieben Markus, liebe Grüße, von Mavi Production endlich unseren Videopodcast aufzunehmen. Er hat sich vor kurzem ein komplettes Equipment angeschafft, nicht nur extra für uns, sondern weil er auch mit verschiedenen anderen Firmen Videopodcasts machen kann. Aber ich glaube, wir sind die Ersten, die dieses neue Setting ausprobieren dürfen. Und darüber freuen wir uns schon echt, echt, echt riesig, da endlich mal, dass ihr auch unsere Gesichter dazu sehen könnt, wie wir eigentlich mit Körper und Seele sprechen. Oder mit Körper, Geist, Seele, wie auch immer. Ich denke, wir werden nächste Woche ein paar mehr Takes brauchen. Wir haben den ganzen Tag eingeplant. Mal gucken, ob wir ein oder zwei Podcasts schaffen. Aber ich denke, es wird schon cool.
Ja, vor allem, du kannst dann so viel gestikulieren, Matthias, wie du möchtest.
Ja.
Da haue ich dir nicht mehr auf die Finger. Und ich bin gespannt, wie das wird. Freue mich darauf. Und vielen Dank auch für die Möglichkeit an der Stelle an Markus. Und wir sind natürlich gespannt, wie ihr das Ganze finden werdet.
In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns, euch demnächst per Video zu sehen.
Ciao.